Bist du deppert, ist die geil, hat sich Strache gesagt. Und bist du deppert, ist der deppert, hat sie gedacht. Oder? Ganz ehrlich.
Weißt du, wer am meisten leid?
Einfach der Hammer. Der Hammer schlechthin.
Nebensache Tabletop, die gesalbten Ritter von Westeros und Schänder von Mittelerde.
Bist du jetzt geil?
Die Fashion Wiener, die uns unseren Freund streitig machen.
Willkommen in der Gosse, liebe Brüder und Schwestern.
So, herzlich willkommen. Es ist Samstag. Es ist Nebensache Tabletop-Zeit. Ich bin da, euer Brownie. Und wer ist noch da? Ich hoffe, er ist da. Ich werde mal rufen. Philipp, bist du da?
Ist das jetzt das Sirenenhorn, in das du hineintrompetest?
Herzlich willkommen, ja, Leute.
Ich bin da.
Er ist da, hurra.
Es wird gekrapscht, Philipp, gekniffen und geschleudert wieder mit uns zwei.
Hallo. Es wird hauptsächlich wird gekrapscht und geschleudert. Ja. Und die Woche ist fast wieder vorbei. Wenn ihr das hört, ist die Woche wahrscheinlich schon vorbei. Und wir sind froh, Teil eures Wochenendes sein zu dürfen. Wir sind wieder für euch da, jedes Wochenende. Und vielen, vielen Dank für alle Hörer. Unsere Hörerzahlen sind immer noch sehr, sehr gut, obwohl wir alles dafür tun, dass unsere Qualität sinkt. Aber ihr wollt es, ihr braucht es. Es ist wieder Samstag und wir sind wieder da. Philipp, willst du unser Thema heute kurz einläuten?
Ja. In dem Podcast, wie heißt dieser Spruch? Ihr seid nicht der Podcast, den ihr verdient, aber den ihr braucht. Oder das ist doch immer das.
Wir sind nicht der Podcast, den ihr verdient hättet, aber wir sind der Podcast, den ihr heute braucht.
Ja, genau. Ja, unser Thema, Brownie hat es schon in unserer Mittags-Melange-Folge schon auch ein bisschen angeteasert, ja, und hat da schon ein paar Krümelchen, ein paar Brotkrümelchen leckere verteilt mit Honig und Butter bestrichen.
Ein paar bekannte Häppchen.
Die bekannten Häppchen. Bekannt. Ja, es geht heute um das Thema Weg zum Topmaler. Pinsel in die Hand und los geht's. Und da werden wir uns einigen spannenden philosophischen Fragen widmen, die auch schon angeschnitten worden sind. Will ich das überhaupt? Will ich Topmaler werden? Wenn ja, welche Strapazen muss ich auf mich nehmen? Beziehungsweise welche Tipps und Tricks gibt's da von unserem heißgeliebten Profi, dem Brownie? Ich bin ja da noch ein bisschen weit weg. Topmaler.
Was sicher auch vielleicht interessant ist für die meisten, wie lange wird es dauern, bis ich das quasi erreicht habe, was ich erreichen möchte? Das ist nämlich auch sehr, sehr spannend. Ich habe da eine sehr kontroverse Meinung bezüglich der Dauer, wie lange es dauert, bis man gut ist. Ich habe da, glaube ich, die Meinung, die wenigsten Leute haben. Und deswegen wird das sehr, sehr spannend werden in unserem Hauptthema. Wir müssen jetzt aber zuerst noch eine Stunde über Serien reden. Nein, müssen wir natürlich nicht. Haltet den Finger ein. Ihr müsst nicht auf aus. Ihr müsst die Spotify-App oder ähnliches nicht schließen. Heute ist wieder soweit. Heute geht's um die Figur. Und weißt du, woher ich das weiß?
Unsere Figur.
Ja, weißt du, woher ich das weiß, dass es heute um die Figur geht?
Verrat es uns.
Ich mach mal ASMR.
Ja.
Und zwar weiß ich, dass es um die Figur. Ich weiß, dass es um die Figur geht, weil ich mir jetzt eine Milchmaus reinstopfe.
Das klingt nach einem Produkt, das die Figur auf jeden Fall verbessert. Zucker, Glukose und viele E's. Aber gut im Geschmack sicher.
Ich gebe Ihnen eine 8 von 10 für die Milchmaus-Skala und würde sagen, wir starten mit einer... Puh, das einmal länger was davon. Das bleibt nämlich überall auf den Zähnen bicken.
Das ist sowas, was ich überhaupt nicht mag. Darum mag ich auch keine Himbeeren. Ich finde das abartig, wenn es so Körnerl, wo man sich dann so die Plomben ausbeißt.
Die sind auch so ganz unheimlich.
Naja, das weniger, aber ja.
Gut, Philipp, gibt es was Neues am Tisch? Gibt es was Neues am Tisch bei dir?
Na, ich habe eigentlich alles schon brav, gemütlich in unserem Kaffeehaus abgearbeitet, unter Anführungszeichen, den News-Feuilleton in der Zeitung meinerseits schon abgearbeitet. Das war jetzt nicht viel. Wie gesagt, wenn es wen interessiert, in die Mittwochmittags-Melange reinhören. Es ist recht ruhig. Es ist halt auch jetzt so ein bisschen der Sommerschlendrian auch drin. Und ich bin ja lustigerweise, obwohl es ja nicht gut zu meinem Hauttyp passt, ich bin ja eigentlich so mehr der Outdoor-Typ, zumindest im Sommer. Ich mag halt nur nicht die Kälte und den Winter. Weil da weiß ich nichts mit mir anzufangen, außer drinnen zu bleiben. Und da ist dann halt immer so eine Hauptprojekt- und Spielezeit. Also ich bin jetzt nicht der, der sich vor der Hitze jetzt irgendwie zurückflüchtet in irgendwelche Räumlichkeiten.
Du nimmst das wie ein Mann, kann man sagen. Du nimmst das wie ein Mann.
Ja, und der dann auf irgendwelche Ventilatoren und Luftkühlungen hofft und dann halt irgendwie den Würfelspiel und dem Hütchenspiel frönt, sondern da bin ich dann draußen. Aber ich bin auch nicht zum Longboard-Fahren gekommen zum Beispiel. Also es ist irgendwie ein bisschen seltsamer Sommer.
Aber das ist eh gut für deine Hüfte.
Naja, es kommt drauf an. Also ich kann mich halt nicht verletzen. Bin nämlich eh schon ein paar Mal auf die Hüfte geflogen, aber natürlich das Hüftgold wächst dann, wenn man sich nicht so viel bewegt. Die Laufhandles sind weg.
Ich würde sagen, dass wir heute einmal eine Fakten-Folge machen.
Ja, jetzt. Zack.
Damit würde ich sagen, wir starten einfach direkt einmal rein und ich würde gerne mal erklären, beziehungsweise ich würde einmal gerne wissen von dir, was jetzt du als, sage ich mal, eher als Laie, beziehungsweise als beginnender Fortgeschrittener bis Fortgeschrittener, was deiner Meinung nach ein, und da, ich würde sagen, dass wir uns gar nicht jetzt im internationalen Bereich bewegen sollten, sondern jetzt wirklich im persönlichen Bereich. Ja. Und zwar im persönlichen Bereich, was ist für dich ein Top-Maler? Ich überfalle dich jetzt einmal mit der Frage. Was sind deine ersten Ideen? Sagen wir so, du stellst dir vor deinem geistigen Auge einen Top-Maler vor. Was bringt dir alles mit? Und was sind deine Gedanken, wenn du seine Figuren, also für die Hörer, um sie nochmal kurz abzuholen, wir bewegen uns da rein im Miniaturen-Bemalbereich, eher in Richtung Tabletop-Bemalbereich, aber natürlich kann es auch mal irgendwas anderes sein, was einfach nur hübsch ist. Ja, was wäre da für dich ein Top-Maler? Was sind so die Keywords, die dir dazu einfallen?
Also für mich auf jeden Fall, ich finde das immer sehr bewundernswert und ich glaube, das ist dann auch nicht so, ist halt dann auch so vom Level jetzt nicht ganz so abhängig, aber ich sage mal, wenn derjenige auf jeden Fall weiß, in welcher Qualität er sich bewegt, in dem, was er malt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr schwierig und sehr difficult ausgedrückt. Aber im Prinzip.
Meinst du damit, dass er selbst reflektiert ist oder meinst du damit, dass er weiß, was er tut?
Weil ich glaube, das ist irgendwie so der große Knackpunkt, diese Selbstreflexion. Weil ich sage jetzt, das ist auch, glaube ich, einer der wichtigsten. Das ist so der Anfangspunkt zu dem, also jetzt beim Malen prinzipiell, aber auch bei dem, was man überhaupt macht, dass man selber sich einschätzt und weiß, wo man steht. Und ich habe unter Anführungszeichen das ja lange schwer getan, dass ich sage, okay, ich mal in der und der Art und Weise, beziehungsweise kann sagen, okay, das habe ich gut bemalt, das habe ich schlecht bemalt, aber das Gesamte passt. Und ich glaube, das weiß ich ja auch eben von dir, beziehungsweise das wissen ja auch deine Kunden, dass du auch einfach verschiedene Levels anbietest und halt genau weißt, was du tust in dem Sinne.
Ja.
Und ich glaube, das ist gerade für die Beginner immer so ein schwieriger Prozess, weil das hatte ich auch sehr lange, dass ich einfach gemalt habe, und dachte, okay, es ist fertig und das ist jetzt super und das ist eh das Allerbeste. Aber dass man dann halt schon so ein bisschen sagt, okay, ja, den Teil, der ist halt wirklich gut bemalt, da habe ich mich so ein bisschen drüber geschummelt, aber das Gesamte passt trotzdem. Das ist dann halt schon so eine Geschichte, weil dann, wie wir ja auch schon öfters besprochen haben, man kann ja nicht immer die Figur komplett super bemalen. Ich meine, kann man schon, aber dann sitzt man halt lang und kriegt halt jetzt nicht viel weiter, unter Anführungszeichen, was den Output betrifft. Zum Beispiel, früher habe ich halt auch gerne halt irgendwelche Füße bemalt. Jetzt weiß ich das auch eben von dir und halt auch mit dem Blick, naja, die Füße sind jetzt nicht unbedingt das Wichtigste.
Ja, ich würde aber auch sagen, es kommt, wie du sagst, halt auch immer darauf an, was man möchte. Und dieses selbst zu wissen, wo stehe ich überhaupt, ist extrem interessant eigentlich, weil teilweise sehe ich dann wieder so Maler, die eigentlich sehr gut sind, die dann ihre eigenen Sachen irgendwie runtermachen und zwar ehrlich irgendwie dann nicht so gut finden. Weil es gibt ja auch die, was sagen, ja, das ist eigentlich gar nicht so gut, was die einfach nur Lob hören wollen. Das entlarve ich mittlerweile nach hunderten Workshop-Teilnehmern ganz gut eigentlich. Aber ja, die Selbsteinschätzung ist extrem wichtig. Und zwar, weil du sonst meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht besser werden kannst. Weil entweder du schätzt dich zu schlecht ein, dann bist du einfach depressiv und wirst einfach nie weitermachen, beziehungsweise wirst einfach früh aufgeben. Oder du sagst halt, okay, ich bin eh schon so gut und ich male ja schon seit so langen, dass du quasi dann eh dann irgendwie zufrieden bist mit einem Endergebnis, das vielleicht einfach gar nicht so gut ist. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man eine gute Selbsteinschätzung hat. Und da ist halt auch immer heftig. Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen habe ich dir mal einen Instagram-Post geschickt von dem Trend, der ja dieses, das war meine erste Figur und das bin ich jetzt so und so viele Figuren später oder halt manchmal ist es sogar so 10 Jahre später oder 20 Jahre oder 15 Jahre später und die Figur schaut halt einfach exakt gleich aus einfach, wo ich mal denke, den Leuten hat es halt wirklich einfach den Vogel rausgehaut. Du musst doch sehen können, dass wenn du 15 Jahre etwas machst, und dann ist halt einfach ein Space Marine in Grundfarben links, erste Figur, und rechts daneben ein Space Marine in Grundfarben plus Wash, dass das halt einfach völlig absurd ist, das dann nicht zu sehen. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, außer das ist irgendwie, ich weiß nicht, außer sie machen irgendwie, außer schaut in echt unfassbar gut aus und die Fotos zeigen das.
Das war kein gutes Foto, ja.
Aber ich meine, abgesehen davon, dass man in 15 Jahren auch einfach mal ein Foto machen kann. Wenn ich 15 Jahre Figuren anmale, auch mit kleineren Pausen, kann ich auch mal ein Foto von einer Figur machen. Und wenn ich es nicht kann, dann stelle ich auch keinen völlig absurden Vergleich links und rechts hin. Weil Leute,
oh ja.
Und da komme ich jetzt gleich zu dem Punkt, den ich vorher angesprochen habe. Leute, Zeit ist nicht der größte Faktor im Besserwerden. Der größte Faktor im Besserwerden ist, dass ihr wisst, was ihr macht, genauso wie du es gesagt hast. Nur finde ich nicht, dass es das einen Top-Maler ausmacht, was du meintest, sondern ich finde, das macht einen angehenden Top-Maler aus. Ich glaube, das ist eher die Idee dahinter. Weil, wenn ich mir überlege, wenn ich 15 Jahre lang Space Marines, sagen wir mal 15 Jahre Space Marines an, um es einfach mal auch ein bisschen angreifbar zu machen. Wenn ich 15 Jahre Space Marines anmale, wenn ich 15 Jahre lang dasselbe mache und es schaut immer noch so aus, swear to God, dann mache ich keinen Instagram-Channel auf, in dem ich auch noch zeige my journey through the last 15 years of miniature painting und die nach 15 Jahren schaut immer noch aus wie fuck einfach. Und ich denke mir auch so, ja, no offense, es ist, hey, malt's, was ihr wollt, aber hey, hört's auf im Internet irgendwie versuchen, Klicks abzustauben, bevor ihr nicht selbst wisst, wo ihr steht. ihr könnt sie auch sagen, hey, das war jetzt einfach eine schnell bemalte Figur und ich bin trotzdem stolz drauf, weil fuck yeah, ich bin auf jede Figur, die ich mache, stolz. Aber ich stelle halt auch nicht eine Speedpainting-Figur rein und erwarte mir dann von den Leuten, dass sie mir dass sie mir den Hut entstauben.
Pinsel küssen.
Ja, den Pinsel küssen, weil meine Figur nach 15 Jahren dasselbe machen immer noch so ausschaut, als wäre sie vielleicht einer meiner ersten Figuren. Und auch der nächste Punkt. Ein scheiß Space Marine, my first Space Marine, ein Space Marine, der grundierend gewascht ist und ein paar Details gemacht worden ist, ja, pretty okay. Und dann 20 Jahre später, I improved so much, hat er halt Kantenakzente gesetzt. Alter, what the fuck, bei mir kann jeder Workshop-Teilnehmer, der rausgeht, dieselben Kantenakzente setzen. Was brauche ich da 20 Jahre? Da brauche ich nicht einmal ein Jahr. Da brauche ich ein Video von Duncan mir anschauen oder von wer auch immer der neue Games Workshop Dude ist. Da gibt es ja so einen Glatzerten und jetzt noch einen anderen. Wenn ich mir das einmal anschaue, einfach mal keine Pornos anschauen, sondern vielleicht mal auf YouTube gehen oder und dieses Warhammer TV oder wie das heißt. Ich weiß nicht, wo es das spielt, keine Ahnung. Das einmal anschauen, eine Folge. Und aufhören, auf Instagram komische Trends mitzumachen, bei denen ihr unreflektiert irgendeinen Scheiß hinstellt. Nein, einfach lassen. Wenn ihr was auf Instagram postet oder auf Social Media, Respekt, macht ein Foto so gut ihr könnt, malt die Figuren so gut ihr könnt oder malt die Figuren so gut ihr wollt und stellt das hin. Aber sagt's nicht dazu, wie sehr ihr geil worden seid, ohne zu wissen, wie geil ihr worden seid. Weil leider seid ihr oft nicht geil geworden. Leider ist es oft so, dass man sich sehr wenig verändert über die Jahre. Und das ist auch selbstverständlich. Kleine Anekdote, ich hatte jemanden im Workshop, ein super lieber Typ, der hat gesagt, er hat seit 20 Jahren gemalt und er war nicht sicher, ob er zu dem Basic-Workshop kommen soll. Ja. Der hat super profitiert von dem Workshop. Seine Grundschichten sind endlich sauber. Er ist sofort aufgefallen, dass das Material, was er verwendet hat, scheiße ist. Dass es endlich Zeit wird, ordentliche Farben, Pinsel und so weiter zu kaufen, weil so geht's nicht. Und er ist auch nicht weitergekommen wie die letzten Jahre und das weiß er. Und das ist halt auch natürlich dann auch sehr, sehr selbstreflektiert und das respektiere ich extrem, dass man dann wirklich dann auch sagt, ja, passt. Ich habe jetzt 20 Jahre gemalt und habe jetzt endlich einiges dazugelernt und habe auch mich jetzt hingesetzt und gesagt, ich will aktiv etwas verbessern. Und exakt das ist der Schritt, wie man besser wird. Ich möchte besser werden. Ich kann in einem Gasthaus 50 Jahre dasselbe Schnitzel machen. In dem Moment, wo ich jemanden sage, das Schnitzel ist gut, weil ich es seit 50 Jahren mache, musst du dem Typen mit dem Schnitzelklopfer durch seine Augen durchhauen. Das heißt überhaupt nichts zur Qualität. Ich kann 50 Jahre lang Katzenstreu als Panier nehmen und es ist trotzdem nicht gut, nur weil ich es 50 Jahre gemacht habe. Das ist so ein absurdes, ja. Das ist so eine absurde Meinung, dass nur weil ich etwas lange mache, so heißt das auch, dass alle Politiker, die lange schon im Amt sind, immer alles gut gemacht haben. Ah, der ist seit 30 Jahren mit der Partei. Der muss ja super sein, in dem, was er macht. Was? Der ist jetzt 20 Jahre Lehrer. Ja, der wird schon wissen, warum er Kinder schlägt. Der macht das schon gut. Weißt, das ist völlig absurd.
Ja,
Zeit
da bin ich
ist
bei
überhaupt
dir.
Kein Faktor. Zeit ist ein Faktor, ja. Wenn man sagt, man braucht einfach eine Zeit lang, einige Sachen durchzumachen. Aber es ist kein Faktor, den man einfach verstreichen lassen kann. Das ist völlig absurd.
Ja, das sehe ich genauso. Um vielleicht nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, weil das wäre dann auch wieder mehr so hinter die Kulissen geblickt. Ja, nein, was für mich einen Top-Maler ausmacht, und das war ja, wie gesagt, eher mehr so ein bisschen schon wieder hinter den Vorhang geguckt von mir. Aber ich glaube, du wolltest es eher so ein bisschen offensichtlicher haben. Oder? Ich glaube, ich spüre das. Ich spüre das so. Wenn man halt was sieht von wem und man sagt...
Ich denke mal, was sind deine Ideen, was sind deine Gedanken? Du siehst eine Person und seine Werke jetzt mal so. Was ist für dich, was muss für dich dein Gedanke sein? Und da auch jetzt ein bisschen vielleicht die Hörer auch ein bisschen einzubinden. Was muss für euch die Gedanken innerlich sein, aber auch die Emotionen und irgendwie die Idee dahinter? dass ihr sagen könnt, fundiert sagen könnt, nicht jetzt einfach nur, mein Haberer, der ist so super, der ist ein Topmaler, sondern was ist wirklich die Emotion und dieser Gedanke und auch die reflektierte, objektive Meinung zu dem Produkt, das dieser Maler erschafft, damit ihr sagen könnt, beziehungsweise jetzt du im Podcast, der ist ein Topmaler. Was ist das überhaupt, die Idee dahinter? Was geht da in einem vor, dass man das glaubt? Was ist da die Idee dahinter? Das würde mich interessieren. Und dann sage ich meine Meinung dazu.
Also, wenn ich jetzt nur so aller Instagram halt das Bild sehe, etc., was halt da ist, ohne die Person zu kennen, weil ich finde halt, es ist halt natürlich auch sehr spannend, was die Person ausmacht oder wie die Person drauf ist. Das finde ich gehört dann halt natürlich gerade so ein bisschen in unserem Hobby auch dazu, wenn man ja oft die Leute auch kennenlernt und vielleicht dann mit den einem oder anderen sogar so ein Spielchen hat, etc., etc. Aber so halt die Figur selber. Also meine prinzipielle Sicht da auf Kunstwerke, jetzt hole ich da ein bisschen weiter aus, ich mag das ja, wenn es subtil wirkt und dadurch gut ist. Also ich bin ja kein so großer Fan von so Kunstwerken, die so danach schreien, schau her, ich bin die Kunst. Es ist halt sehr oft bei Filmen, aber ich finde das halt auch, ich hatte da auch schon sehr viele Diskussionen da auch in meinem Studium an der Universität mit dem Herrn Nietzsche, den finde ich jetzt halt nicht toll, weil sein künstlerischer Anspruch,
eher,
den er vermittelt.
Bist du eher ein Monet?
Na, das hat jetzt gar nicht so sehr, also Monet finde ich natürlich gut, aber es hat jetzt gar nicht so sehr mit dem Monet zu tun. Also in dem konkreten Fall war das ja eher so, dass uns auf der Uni erklärt wurde, dass dieses Blutwerk von Nietzsche sozusagen so den Mythos und sowas Rituelles haben soll, wo dann halt meine Meinung war und eine heftige Diskussion entbrannt ist, dass wenn das ja ohne Sinn und Bedeutung ist, also wenn man sagt, man hat so ein Ritual oder einen Ritus oder irgendwas sowas in diese Richtung religiös-mythisches, dann braucht man auch dahinter diesen Mythos und dieses Religiöse. Wenn man dann halt irgendwelche Viecher schlachtet und dann das Blut an die Wand wirft, kann der ein oder andere sagen, ja, ist super, Opfer für Korn etc. ist cool. Aber die Idee
Ich finde das ehrlich gesagt eher eine Art Mechanik dahinter.
Genau, und das war auch mein Argument, weil du hast ja eben nicht dieses Mysterium und Mysterienspiel, wie das immer genannt wird, weil, what the fuck, es ist einfach so, weil er sagt, das ist jetzt Kunst. Ja, da hatte ich eine interessante und langwierige Diskussion, wo ich durchaus streitbar war, weil ich eben gemeint habe, ja, es ist schön und gut, soll er machen und wenn es er halt super findet, findet man es super, aber ich finde es eben nicht super, weil eben mir die Idee dahinter fehlt. Und das ist halt, sehe ich für mich so auch bei den Minis natürlich, weil klar, auf der einen Seite auch gibt es einen handwerklichen Standard, der erfüllt sein muss, auf der einen Seite, aber ich sage, ich bin jetzt nicht der Typ, der halt, ich bin ja jetzt kein Wettkampfrichter, der sagt, okay, die Technik und die Sauberkeit der Technik ist gegeben, sondern bei mir kann durchaus, wer sich unter Anführungszeichen, was den Aspekt betrifft, durchschummeln. Aber ich sage mal, die Idee und die Ausführung der Idee bis zu einem gewissen Grad, die macht halt dann die Kunst aus oder halt auch den Top-Maler, dass man sagt, okay, es gibt diese Fähigkeiten, die haben so das gewisse Level und die haben so die gewisse Basis, dass das Auge mitgenommen wird. Aber die Idee dahinter ist halt das Gute, weil du ja wenn wir wieder bei den Space Marines sind, es gibt ja tausende Space Marine Modelle in Posen, alles Mögliche. Und es gibt ja auch viele Leute, die sie ja auch gut bemalen und da auch ein gutes Level erreichen. Aber zum Beispiel dann aus dem noch irgendwie was Neues zu zaubern oder irgendwie ein Diorama zu basteln oder irgendwie einen neuen Ansatz zu finden, das macht es dann natürlich speziell und halt auch interessant. Und da sage ich, das macht halt auch den Top-Maler aus. Also ich sage es jetzt nochmal kurz, weil jetzt bin ich schon wieder so abgeschwiffen und die Törtchen, die haben schon die blutenden Ohren und blutenden Augen wahrscheinlich. Ich sage mal,
das ist ein Blutritual,
auf jeden Fall.
Ein Audio-Blutritual erschaffen.
Ein Audio-Visual, ja genau, also ich bin besser wie der Nietzsche. Also ich sage, an der Vorderbühne, wenn ich nur die Mini-See. Es ist auf jeden Fall ein Minimum an technischen Können, wobei ich, wie gesagt, nicht so streng bin wie natürlich dann ein Preisrichter, der sagt, okay, das ist absolut notwendig, dass da 100% alles passt. Und dann natürlich die Idee, die das Ganze irgendwie zu was Besonderem macht. Weil wie gesagt, wir haben da 100.000 Space Marines, sehen wir auf Instagram, wo man dann halt sich denkt, puh, das ist leibend, das ist mal ein neuer Ansatz oder das ist halt einfach eine leibende Idee, weil, keine Ahnung, Diorama, irgendwas, finde ich gut. Und dann möchte ich noch dranhängen, als zweites finde ich natürlich dann auch unter dem von mir schon genannten Aspekt, von dem sieh her, sieh mich an, ich bin die Kunst und ich bin der große Künstler, finde ich halt auch Leute, die dann bescheiden sind, beziehungsweise die das dann halt auch so annehmen, wie das halt ist, dass man sagt, okay, das ist halt Leihwand, dass die da halt jetzt nicht unter Anführungszeichen niederbrechen oder in Jubelgesänge, sondern halt einfach, ja, das halt auch mit einer gewissen Bescheidenheit nehmen, weil das finde ich gehört auch irgendwie dazu. Das ist halt auch sowieso ein bisschen wie bei Sportlern. Ich finde das halt, sehr seltsam manchmal, dass das bei Künstlern halt immer so ein bisschen weggeschoben wird und finde ich auch immer eine sehr spannende Diskussion, so der Mensch dahinter ist völlig furchtbar, der Künstler natürlich ist cool, weil er was Spezielles macht, kann man nicht so in einen Topf werfen, aber ich sag mal, ich finde es auf jeden Fall sympathischer, wenn auch der Künstler dahinter auch irgendwie ein leibender Typ ist, sagen wir es mal so. Es ist zwar nicht notwendig, es gibt natürlich die Enfants Terribles, die Terrible Elephants, aber ja, ich glaube, ist vielleicht auch was Spezielles, dass man sagt, dass in unserer Szene da vielleicht so den einen oder anderen gibt, der vielleicht glaubt, er ist der große Künstler und sich dann auch noch so extra gebärdet, wo man ihn dann eigentlich damit entlarvt, dass er vielleicht nicht so der große Maestro ist.
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich das Wort Künstler in unserem Kontext immer noch nicht angenommen habe. Also nicht ich persönlich, sondern weil ich tatsächlich einfach, ich schaue halt schon sehr, sehr stark hinter die Kulissen bei dem ganzen Hobby und muss ehrlich sagen, ich war auch schon auf einigen Miniaturenwettbewerben und ich sehe das halt, ich sage es wie es ist, sehr, sehr viele Sachen sind einfach nur Techniker. Sehr, sehr viele Leute sind Techniker, sehr, sehr viele Leute sind einfach Handwerker. Und da würde ich wirklich eher sagen, dass es in die Richtung Kunsthandwerk geht. Aber Künstler an sich, meiner Meinung nach, ist es zu wenig. Es ist wesentlich zu wenig, Künstler dazu zu sagen. Weil du kannst halt nicht einfach, und auch ein Diorama. Es ist eher, dann wäre auch jeder Modellbauer ein Künstler. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, weil ich find das ja auch prinzipiell gerade bei unserem Hobby auch schön, weil ich sehe das auch mehr als Kunsthandwerk und ich finde auch, dass die Leute dann meistens ja mehr geerdeter sind, als wie diese ganz verrückten Künstler, da, moderne Kunst etc.
Aber auch gar nicht nur deswegen, aber ich denke mir halt so, es ist halt zu wenig für Kunst, du kannst halt, nur wenn du einen Pinsel und Farbe hast, heißt nicht, dass das Kunst ist, dann wäre auch mal nach Zahlen Kunst und no shit. Mein Ansatz bei sehr vielen Figuren ist Malen nach Zahlen. Ich überlege mir, wo was hingehört, ich überlege mir, wo welche Komponenten sein sollten und dann male ich. Und
ja, da ist.
Ab wann ist etwas Kunst? Aber das ist auch gar nicht die Frage heute. Aber ehrlich gesagt,
das ist schon ein bisschen die Frage, wenn ich da ins Wort falle. Es ist nämlich, du hast mich ja gefragt, die Top-Maler. Und ich bin da bei dir, dass halt auch viele, viele gute Maler vielleicht. Und Aspiranten etc., dass man da, das ist vielleicht ganz gut zum Runterbrechen, dass man da sagt, das ist Kunsthandwerk und die eben sehr weit gehen und dass halt dann wirklich die Top-Maler dann doch noch so die Kunst zum Drüberstreuen, eben dieses gewisse Etwas. Sagen wir, in unserem Hobby ist einfach die Kunst dieses gewisse Etwas, dieses, wo man sagt, das ist aber jetzt eben wirklich.
Und das Ding ist, genau das ist eigentlich nicht der Fall. Ich möchte da gar nicht aushebeln, aber exakt das ist nicht der Fall. Der Fall ist nämlich, dass die aktuellen Top-Maler alle Handwerker sind. Egal, ob das jetzt ein Michael Bisarski, a.k.a. Lahn Studio ist, egal, ob das ein Flammeon ist, egal, ob das eine
Katashina ist, also die Kaha, egal ob das ein Kirill Kanayev ist, egal ob das ein Roman Gruber ist, egal ob das ein Andy Wardle. Andy Wardle ist das beste Beispiel. Der ist ein reiner Systemmaler. Der ist unfassbar geduldig und genau. Oder zum Beispiel ein Shaba. Oder Zaba, wenn man mal auf Instagram schauen muss, Z-A-B-A. Die sind halt einfach alle unfassbar geduldige, genaue und präzise Techniker. Aber da ist wenig. Und die meisten von ihnen malen sogar nach Artworks. Das heißt, die ist nicht mal ihre eigene Idee. Oder halt nach irgendwelchen Vorgaben halt. Also, ich sehe das gar nicht. Aber ich will auch das Thema Kunst gar nicht so weit rausholen, weil ich merke das wirklich so oft einfach, wenn ich halt quasi von meine Klientel sind momentan wirklich einfach ein Großteil, ein überschwappend großer Großteil Amerikaner. Und dieses permanente, das ist so Kunst und das ist alles Kunst und wow, und so, ich will's nicht mal hören, ich war's. Ich weiß es, ihr findet, das ist Kunst, ihr lebt halt aber leider auch in einem Land mit wenig Kunstgeschichte. vor allem wegen der zweiten Silbe, Geschichte, oder zweiten Teil dieses Wortes. Diese Geschichte gibt es halt noch nicht so lange. Aber jeder, der bei uns halt schon einmal in einem Museum war oder in Paris in einem Museum, der sieht halt tatsächlich einfach Kunst. Und zwar atemberaubende Kunst. Und ich möchte mich auf keinen Fall auf dieselbe Stufe stellen. Und nicht einmal, wenn ich der beste Maler der ganzen Welt wäre, würde ich mich auf dieselbe Stufe stellen wie einen Kunstmaler aus dem whatever, 17. Jahrhundert, 18., 19. Jahrhundert, würde ich mich nie auf dieselbe Stufe stellen, not even close dazu, weil wir haben unfassbar viele Vorgaben, wir haben ganz präzise abgesteckte Techniken, die wir verwenden, wir haben meistens eine Figur, auf der wir malen, wenn wir jetzt nicht gerade Freehands malen, die ich auch eher als Zeichnen bezeichnen würde und weniger als Malen, da muss man dann wirklich sagen, wir haben sehr, sehr viel bekommen von der Welt, dass es uns leicht macht. Und da auch die Brücke zu schlagen, zu dem, wie werde ich ein guter Maler. Aber jetzt soll das Künstlerthema abzuschließen.
Aber da muss ich jetzt trotzdem nochmal reinschranzen. Deine Argumentation ist gut und ich bin da auch gewiss bei dir. Und du hast schon recht. Aber ich sag trotzdem auch ein bisschen, weil du sagst, du referenzierst an die alten Meister und die Künstler, aber schlussendlich waren ja die von ihren Themen ja auch immer sehr begrenzt. Weil wenn du dir anschaust, was ist denn das meiste gemalt worden, waren immer die Kirchenaufträge. Genau, die Kirchenszenen, irgendwie mit Jesus und mit den Heiligen etc. Und dann gibt's aber halt trotzdem die Leute, die halt aus diesen Szenen halt irgendwie was Besonderes zaubern. Und das hat das nebenbei, nachdem sie natürlich gute Handwerker sind, aber zum Beispiel der Caravaggio mit seinen dunklen Szenen und mit dem Rot etc. Das ist dann halt schon, das sehe ich schon, dass das halt auch geht. Und das ist halt dann.
Ich sag ganz ehrlich, es gibt einige Leute in dieser Szene, und zwar nicht die Top-Maler, ich sage das jetzt wirklich, nicht die Top-Maler, außer den Roman Lapart vielleicht. Der Roman ist wirklich eher in die Kunstrichtung, ist ja auch, glaube ich, Kunstlehrer. Der geht schon eher in die Richtung, beziehungsweise sehr in die Richtung, wenn er es nicht sogar völlig in die Richtung möchte. Er aber natürlich genauso wie wir alle an unser Medium gebunden sind. Er aber nicht immer, der zeichnet ja auch in nebenbei, was ich so mitbekomme, was ich sehr cool finde. Ich glaube, so Kindercomic-Zeug und sowas macht er. Das finde ich richtig cool. Aber auch er ist gebunden an dieses Medium und an diese Techniken, die wir eben auch nutzen müssen. Und da gibt's aber dann, es gibt ein paar Maler, die dann ein bisschen ausbrechen aus dem Ganzen. Lustigerweise ein Amerikaner. Aber auch ein Italiener. Es gibt ein paar Leute. Russio Art oder Russo Studio. Irgend sowas heißt seine Instagram-Seite. Und auch der Matti Pedro. Der macht auch so, ich glaube, er nennt's Contrast Painting oder Contrast Art, irgend sowas. Muss aber auch sagen, der hat auch einige Zeit lang in Europa verbracht, wo er das Ganze sich irgendwie angeschaut hat. Dann kommt er zurück und hat auf einmal diesen Stil. Ich weiß, früher war das vielleicht auch so, aber ich möchte jetzt das Thema Kunst abschließen. Ich muss sagen, ich akzeptiere das, den Begriff Kunsthandwerk. Ich akzeptiere den Begriff Kunst an sich nicht. Und zwar bis zu dem Punkt, wo man selbst etwas erschafft. Wir erschaffen nämlich nichts aus dem Nichts. Wir erschaffen nichts aus dem Nichts. Das ist lustigerweise die Firmenbeschreibung, wie sie in Österreich als Miniaturenmaler möglich ist, ist die Verfeinerung und Verzierung von diversen Materialien, ist meine Gewerbebezeichnung quasi, Kunsthandwerk. Verfeinerung und Verzierung von diversen Materialien wie PVC, Holz, Plastik, Metall und so weiter. Das ist tatsächlich meine Definition auch von diesen Ganzen. Und bis dahin, wo man sagt, man sculptet etwas selber, man gestaltet etwas, man baut etwas aus dem Nichts auf. Das ist für mich mehr Kunst als jetzt sowas. Aber ja, ich weiß, der Begriff Kunst ist für jeden anders definiert. Ich wollte einfach nur quasi meine persönliche Meinung sagen. Meine persönliche Meinung ist, dass das, was wir hier machen, nur bedingt Kunst ist. Ich würde es als Kunsthandwerk einschätzen mit einem Modellbauaspekt und genau damit auch das Thema Kunst abgeschlossen.
Ja, da können wir uns doch einigen.
Möchte auch nicht in der deutschen Sprache als Künstler bezeichnet werden, in der englischen Sprache gerne, weil die nehmen ja alles als Kunst. Ja. Gut. So.
Deckel drauf, passt, weiter geht's.
Deckel drauf, weiter geht's. Wie werde ich zu einem besseren Maler? Naja, man muss sich natürlich, wie es auch die alten Meister meistens waren, sind sie in Akademien gegangen, in die künstlerischen Akademien. Da hat es einige große, ein paar kleine gegeben. Und nichts anderes ist es auch hier. Weil da auch jetzt zurück, die meisten großen Künstler haben auch sehr oft Porträtmalerei gemacht, bevor sie groß geworden sind und irgendwie ihren wilden Trieb entdeckt haben. Und
ja, das haben sie in Akademie gelernt. Habe ich ja eh schon öfters erwähnt, der Herr Picasso, seine ersten Bilder sind ganz klassisch. Also da nachrecherchieren an die Törtchen.
Finde ich aber auch.
Da sind Porträts dabei. Finde ich mega, weil es zeigt ja wieder, dass man sein Handwerk, so wie du gesagt hast, von Grund auf verstehen muss, damit du dann halt irgendwas anderes draus machst. Also,
ja.
Aber weil vielleicht
das
viele.
Ist der Grund auch, warum Picasso eigentlich ein perfektes Beispiel ist. Der ist ja ein ausgebildeter Künstler.
Genau. Klassisch
wie damals ausgebildet. Die Definition war, genau, klassisch ausgebildet auf einer Akademie und muss man auch sagen, ist dann natürlich nuts gegangen und hat sein eigenes Ding gemacht. Und ich finde alles gut und ich finde es immer noch sehr, sehr beruhigend, vor allem in der momentanen Zeit, wo irgendwie alles Kunst ist, finde ich es immer noch beruhigend, wenn ich einen Background an einer Person weiß. Das finde ich sehr beruhigend, weil ich dann weiß, dass der an sich weiß, was er tut. Ich kann sagen, der redet auch von etwas, dass er vermutlich auch schon mal hinterfragt hat. Und das finde ich immer sehr, sehr beruhigend. Und das ist dasselbe auf dem Punkt, wo ich jetzt gerne hin wollte. Und zwar, wie werde ich zu einem besseren Maler? Wie werde ich zum Topmaler? Man wird zum Topmaler, wenn man sich mit seiner eigenen Ausbildung beschäftigt. Es kann auf verschiedenste Arten und Weisen sein. Es gibt Leute, die malen mit Videotutorials und werden damit super gut. Es gibt Leute, die werden damit überhaupt nicht besser, wie vermutlich 85% der Leute. Viele Leute kommen zu Workshops, einige Leute treffen sich mit Freunden und malen gemeinsam und versuchen sich zu pushen. Und einige Leute sind auf mich zugekommen die letzten Tage und meinten, wie wird man überhaupt so ein Top-Maler? Was ist überhaupt der Weg? Und ganz ehrlich, wie lange malst du schon, damit du so ein Maler wirst? Aber ich sag's jetzt ganz ehrlich, ich habe neu angefangen mit 22, 23 mit dem Malen, nachdem ich einige Jahre Pause hatte. Ja, ich wusste schon ein paar Tools, ich wusste, was ein Pinsel ist, ich wusste mit Farbe umzugehen, aber das ist no big shit. Also da war nicht viel, ich war da jetzt nicht irgendwie weiter als die meisten. Und ich war nach eineinhalb Jahren oder nach zwei Jahren hatte ich schon meine ersten Preise. Und das liegt nur an genau den folgenden Punkten. Ich habe mich ausbilden lassen, ich war bei Workshops, ich habe mich mit Freunden getroffen, wir hatten Maltreffs, ich habe selbstkritisch meine Sachen betrachte, dazu aber gleich noch eine, Anekdote nachher, erinnere mich dann bitte. Ich habe selbstkritisch meine Sachen betrachtet und war in kürzester Zeit relativ happy damit. Und bin dann zu Ausstellungen gegangen und so weiter und habe, ich nenne die Anekdote jetzt einfach mal gleich, habe dann ein paar Preise abgestaubt mit Sachen, wo ich immer der Meinung war, das ist ganz gut, aber das waren halt irgendwie so kleine Store-Preise. So, ich habe keine Ahnung, wie sie genannt wurden, irgendwelche kleinen, ich weiß nicht, irgendwelche kleinen Mini-Preise in irgendwelchen Stores, was ja ganz nett ist. Gut, aber dann macht man mal die Augen auf, schaut seine Figur an, schaut die Figuren von großen Malern an und denkt man sich dann so, ja, mein Zeug ist halt scheiße. Und offensichtlich ist es scheiße, wenn man es mit großen Malern vergleicht. Und da ist jetzt die Frage, sollte man sich mit großen Malern vergleichen oder sollte man sich vielleicht mit Leuten vergleichen, die in meiner Umgebung sind? Und ich würde immer mich mit Leuten vergleichen, die an der absoluten Spitze sind. Warum? Weil es einfach ein Ziel ist, das einen antreibt. Es ist nicht das Ziel, dass du irgendwie dein Haverer bietest, weil was ist denn das Ding? Ein Top-Maler wird vermutlich, wenn er bei einem Wettbewerb einen Preis gewinnt, Gold oder sogar noch höher, wird wahrscheinlich an seiner Figur ein makelloses Ergebnis gestaltet haben. Naja, aber ein Freund von mir vielleicht nicht. Ergo werde ich in manchen Teilen wahrscheinlich auch ein bisschen lasch werden, werde ich in manchen Bereichen dann auch vielleicht ein bisschen ja, weniger geben. Und ich habe mir damals wirklich gedacht, ich gehe jetzt mit richtig gutem Zeug nach Chicago auf den Crystal Brush. Und da muss man schon sagen, die Qualität in Amerika ist deutlich schwächer als die Qualität in Europa bei den großen Shows. Aber es waren natürlich ein paar große Namen dabei. Ben Kometz, Kirill Kanaev, LAN Studio, Francesco, Farabi und der Anel Giraldes, Sergio Calvo Rubio. Also die ganz großen Namen waren natürlich dort, weil die wollten die $10,000 Preisgeld haben. Ja, hat dann der Sergio Calvo mit seinem Space Wolf gewonnen. Und da muss ich halt auch sagen, das war der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, ich muss mich selbst realistischer betrachten. Und ich dachte damals schon, dass ich gut selbstreflektiert bin. Und da ist mir wirklich der Knoten aufgegangen, und okay, das war noch nicht genug. Du musst jetzt irgendwie die Möglichkeit haben, dieses Level gezeigt zu bekommen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich weiter ausbilden lassen, wieder zu mehr Workshops, ich habe mir mehr Sachen angeschaut und so weiter. Und das Ganze ist natürlich ein Weg, der gegangen werden muss. Und nach ein paar Jahren, und das war nicht lange, war ich dann so, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich schon auf einem guten Level. Und dann war ich auch schon in der Masterkategorie bei manchen anderen Veranstaltungen, habe dort auch schon ein paar Preise gewonnen, habe mich dann noch mit Kreativität befasst und so weiter, habe dann auch den Massive Voodoo Most Creative Award 2019 bekommen. Glaube ich, 2019 war das. Durch Corona ist alles ein bisschen verschwommen, auf jeden Fall habe ich den bekommen. Und auch auf der Scale Model Challenge habe ich ein paar Preise abgewonnen und so weiter. Und bei jeder einzelnen Veranstaltung habe ich mir wieder gedacht, was für ein Scheiß, den ich da schon wieder hinstelle. Obwohl ich schon wieder davor der Meinung war, hey, das ist richtig geiler Shit, ich will da Gold haben. Und was war? Ich habe nicht mal eine Mention bekommen. Also es gibt da meistens so ein Highly Recommended heißt das. Das heißt, ja, wir haben es gesehen und es ist cool. Dann gibt's Bronze, Silber, Gold und dann gibt's Platin. Platin ist aber wird man nicht bekommen im Normalfall. Und da muss ich mal auch sagen, das ist auch ein Riesenpunkt. Immer wieder deine eigene Meinung updaten. Weil wenn du in der Miniaturenmalerei vor circa 5 Jahren stehen geblieben bist mit deiner Denkensweise, damals war noch nicht so, wie es heute ist. Jetzt ist es völlig Standard, dass alle die polnische Art des Non-Metallic Metal malen. Früher war das aber so, dass die meisten noch dieses Heavier Metal Non-Metallic Metal malten. Und da muss man jetzt sagen, man muss immer up-to-date bleiben, immer sich selbst hinterfragen, immer sich selbst pushen und da kommen wir zu den Grundeigenschaften, die ich an einem Top-Maler sehen würde, ohne die es wahrscheinlich nicht geht, die machen wir dann gleich als Nächster. Aber man sollte sich immer pushen, man sollte immer schauen, dass man up-to-date bleibt, immer schauen, dass man auch vielleicht sein Equipment hinterfragt. Hey, liegt es vielleicht daran, dass meine Pinsel einfach nicht so toll sind, dass ich da vielleicht nicht so sauber malen kann? Und liegt es vielleicht daran, dass ich sage, okay, ich habe einfach keine Mittel, ich habe keine Tools gerade? Und Tools jetzt in dem Fall jetzt nicht physische Tools, sondern ich habe jetzt nicht das Know-how zu wissen, wie gehe ich von dem Schritt dorthin. Auch das ist natürlich immer zu hinterfragen. Weiß ich überhaupt genug? Weiß ich überhaupt genug? Und vor allem, wer bin ich zu wissen, ob ich genug weiß? Sollte ich mir vielleicht auch da Hilfe suchen? Sollte ich vielleicht mal jemanden fragen, der besser ist als ich? Hey, wie bist du dorthin gekommen? Und wenn der einfach sagt, ich habe einfach 100.000 Stunden gemalt, ja, okay, Respekt dafür. Aber man kann auch einfach mal Techniken gezeigt bekommen.
Aber das hilft ja nicht, wenn man so eine Antwort bekommt in Wirklichkeit. Wenn du fragst und dann sagst du, ich habe 100.000 Stunden gemalt, das ist ja genau das wieder mit der Zeit noch in Wirklichkeit.
Genau. Und natürlich, die Komponente Zeit ist immer ein Ding. Du musst natürlich auch deine Hand beherrschen. Logischerweise. Das kannst du aber mit den folgenden Eigenschaften, und das sind die Attribute, wo ich glaube, das braucht ein Topmaler, mit denen kann man das zumindest ein wenig ausgleichen. Meiner Meinung nach, die Topmaler, was ich beobachtet habe, waren alles eher introvertierte Menschen, waren eher in Richtung Perfektionisten. Sie waren Maler, die nicht akzeptiert haben, wenn mal eine Stelle nicht so perfekt ist. Das war gar nicht am Schirm, das ist auch gar nicht besprochen worden, beziehungsweise das ist auch gar nicht, wie soll ich sagen, sie haben nicht gesagt, dass die Figur fertig ist, bevor nicht jeder Millimeter perfekt war. Das war, ist gar nicht auf ihrer Agenda, also das ist überhaupt keine Option quasi, dass man sagen könnte, ah, da ist aber noch so eine kleine Stelle, da war es ein bisschen schneller. Diese Option gibt es nicht, wenn man besser werden will. Das ist keine Option. Jede Stelle, und wir reden hier wirklich nur von absoluten High-Level-Malen, wir reden hier von, wie wäre ich zum Top-Malen, das ist ja das Thema, das ist kein Thema. Es gibt hier keine Grauzone. Es ist alles das, wie du es am besten kannst, und das bei jeder Figur. Und dann wirst du zum Top-Maler. Genauigkeit, ein gutes Auge, Sturheit, ausdauernd, und dann muss man auch sagen, auch eine gewisse Art von ich weiß gar nicht das Wort, aber Penibilität, würde ich jetzt einmal sagen. Man sollte auch wirklich penibelst und sehr, sehr einfühlsam auch der Figur gegenüber sein. Weil wenn man sagt irgendwie, ja, ich male jetzt das so und so an und es ist alles technisch perfekt, aber du hast jetzt auch nicht ganz genau auf die Figur gehört, wie sie, was sie dir vorgibt. All das muss es einfach haben. Es gibt da weniger Grauzonen. Es gibt da kein ich habe das, aber das nicht. Ich mache das, aber das nicht. Das sehe ich nicht momentan. Nicht, wenn man zu den Top-Malern gehören will. Die Top-Maler sind auf einem dermaßen hohen Niveau, dass es einen, das nimmt einen quasi alle Lust normalerweise. Und genau da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo ich sage, man muss stur sein. Ich sage so gut wie jeder da draußen könnte ein Top-Maler werden. Weil das ist keine Rocket Science, wo wir wieder bei dem Thema sind. Es ist nicht Kunst, was nicht jeder kann, sondern du kannst ein Topmaler auch mit reinem Handwerk werden. Gibt's genug. Es gibt genug italienische historische Maler, die sind alle keine Künstler, die malen seit 30 Jahren dieselben Sachen immer gleich. Nur machen die das dermaßen perfekt, dass es dir den Atem raubt einfach. Also es muss nicht sein, dass man ein Künstler sein, man muss kein Künstler sein, man muss auch kein unfassbares Verständnis für Kunst haben, weil man kann auch einfach ein Artwork nachmalen, und man darf aber sich nicht einschüchtern lassen, man darf das auch nicht als ungreifbares Ziel sehen. Das ist es nämlich nicht. Sondern es ist ein Sprint, es ist im Endeffekt ein Hürdenlauf. Du musst über jede einzelne Hürde drüber. Eine Hürde ist Technik, eine Hürde ist das Wissen, eine Hürde ist Verständnis, eine Hürde ist Sturheit, eine Hürde ist Penibilität, eine Hürde ist akkurat zu sein und so weiter. Es ist, jede einzelne Hürde muss genommen werden. Wenn du eine Hürde nicht nimmst, dann bleibst du genau dort stehen. Du kannst nämlich ein unfassbar genauer Maler sein. Wenn du aber keine Ahnung hast, wie du jetzt einfach besser wirst, weil du dir keine Workshops anschaust, weil du dir vielleicht nichts Neues anschaust, dann wirst du auch da stehen bleiben. Wenn du jetzt alle Workshops anschaust, wie es viele machen auf der Welt, ich kenne einige amerikanische Maler, einige, die sie alle gehabt haben. Die hatten alle Workshops. Weil natürlich, was macht ein europäischer oder russischer Maler, wenn er Kohle verdienen will? Er fliegt nach Amerika und macht eine Workshop-Tour. Ja, das gibt's. Dort verdient er sein Gewicht in Gold. Weil die dort ganz andere Preisvorstellungen haben. Wenn dort ein Alfonso Giraldes kommt zum Beispiel, ein Da Benji, wenn der kommt, dann verlangt der einfach 3.500 Euro pro Wochenende. In Amerika wird natürlich auch noch einige Sachen aufgerechnet, wie Unterkunft und so weiter. Zusätzlich zu dem, dass dort auch aufgerechnet wird, dass da noch die Figuren und so weiter alles dazukommen. Das heißt, der verdient sich dort eine goldene Nase. Ergo haben sehr, sehr viele Amerikaner sehr, sehr viel Know-how bekommen. Diese Hürde haben sie genommen, weil die können sie ja mit Geld wegmachen. Was können sie aber nicht? Sie können nicht wettmachen, dass sie vielleicht nicht penibel sind. Sie können auch nicht wettmachen, dass sie Excuses haben. Ja, ich war ja bei dem Workshop und ich schwöre, wenn ich einmal noch höre, ich war bei einem Workshop und deswegen weiß oder kann ich das. Das ist einfach Bullshit. Du musst ja auch nicht aufpassen. Jeder, der schon mal in einer Schule war, weiß, wenn ich in einer Schule war und es gab Matheunterricht, kann ich das danach auch nicht. Vielleicht kann ich ein bisschen was, vielleicht habe ich schon mal was gehört, aber wenn ich nicht aufpasse, habe ich auch nichts gehört. Und genauso ist es. Und ich kenne wirklich viele Amis, die sie alle hatten. Kirill, Sergio, Alfonso, Angel, alle hatten sie. Und die haben unfassbar niedriges Niveau beim Malen. Also da reden wir nicht mal von, da reden wir von auch handwerklich fürchterlich. Und du brauchst jede Hürde, damit du ein Top-Maler wirst. Und ich sag's, es ist machbar. Es ist machbar. Und das, ich will auch gar nicht jetzt damit behaupten, dass ich ein Top-Maler bin, weil ich sehe mich momentan als reiner Handwerker. Ich bin ein reiner Dienstleister und ich fühle mich momentan mit dem Status sehr wohl. Und werde jetzt aber auch wieder in Richtung Maler gehen, beziehungsweise als künstlerischer Maler. Und da werde ich wieder alle Hürden aufs Neue gehen müssen. Und deswegen finde ich es auch so spannend. Das ist
auch ganz gut zu erwähnen. Das ist halt, du beschreibst das. Also ich finde das ja auf der einen Seite schön, also aus meinem Erfahrungshorizont. Weil ich habe mir auch eine Zeit lang gedacht, man braucht so viel Talent und man schafft das nicht. Und jetzt sehe ich es halt schon so, das ist machbar, so wie du sagst und wie du erklärst, weil das eben, wie gesagt, das en gros ist einfach Handwerk und einfach diese Hürden nehmen und einfach diese Beharrlichkeit. Und das liegt dann aber ja ein bisschen bei jedem selber, ob er das auch prinzipiell will. Also ob er halt nicht sagt, ja, er ist damit zufrieden, dass er halt da Tag ein, Tag aus so malt, wie er malt. Oder ob man das halt auch, so wie du es das jetzt angeschnitten hast, auch zeitlich unterschiedlich. Also man muss ja nicht immer das eine oder das andere suchen. Man kann ja auch unter Anführungszeichen sich da auch so ein bisschen gehen lassen und sagen, naja gut, man ist jetzt mit seinem Level zufrieden, man ist jetzt zufrieden mit dem, was man macht. Eben so wie du jetzt gesagt hast, bist jetzt mehr der Handwerker. Und dann kann man ja auch wieder zurückgehen und sagen, ja, man will jetzt mehr diese Hürden nehmen und man hat jetzt wieder diesen Reiz der Herausforderung. Das sehe ich bei mir auch.
Ich glaube, es ist relativ einfach beschrieben. Und zwar ist es für jeden immer gleich. Nur werden die Hürden einfach deutlich flacher. Ich bin mir ganz sicher, dass meine Hürden nicht mehr so hoch sind, wie sie am Anfang waren.
Ja.
Ich bin mir aber sehr sicher, dass die Hürden alle noch da sind. Ich werde jetzt nicht aus Zauberhand einfach Topfiguren machen können. Das wird nie passieren. Vor allem, weil ich kein besonders genauer und auch nicht ein besonders penibler Maler bin. Das war ich auch noch nie. Das ist auch der Riesenpunkt, warum ich bei vielen Veranstaltungen nur eine Bronze oder eine Silber bekommen habe. Was auch schon gut ist. Weil ich das vielleicht dann mit meiner Expression, die ich reinbringe, die Figuren weggemacht habe. Aber ich sag's, wie es ist. Das sind meine größten Hürden. Und jeder hat andere Hürden. Und jemand, der noch nie über eine Hürde drüber gesprungen ist, der wird alle noch vor sich haben. Weil die sind nicht weg. Die werden nur immer flacher. Ja. Man tut sich immer leichter, über die Hürden drüber zu kommen. Und zwar mit Training oder mit Beharrlichkeit. Das ist der Weg, wie man zu einem Top-Maler wird. Auch meine Kollegin hat mich letztens gefragt, was es braucht, um einen Golden Demon zu bekommen. Abhängig davon, dass sie erst das Ganze seit ein paar Monaten macht, macht sie es trotzdem schon ganz gut. Und da muss man halt auch sagen, das dauert natürlich schon ein bisschen. Also man kann jetzt nicht von 0 auf 100 starten, aber wenn man sich hinsetzt und jetzt nur sagt, ich male jetzt 2-3 Abende und ja, das ist mega viel, das ist ein Rieseneinschnitt oder ein normales Leben, aber das ist das, was es braucht, um an die Spitze zu kommen. Ich meine, ein guter Fußballspieler oder ein Bodybuilder wird viel mehr machen müssen. Für wahrscheinlich ein Ergebnis, das niemals erreicht wird. Wir haben in unserer Szene ein erreichbares Ergebnis. Es ist möglich. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Es ist möglich, einen Golden Demon zu bekommen. Es ist möglich, einen Scale Model Challenge Gold zu bekommen. Es ist möglich, auf dem Monte San Savino Silber zu bekommen. Gold sage ich jetzt einfach mal nicht, aber es ist möglich, eine Silber zu bekommen. Und da muss man auch sagen, wie viele Hobbys gibt's denn, wo du, egal in welchem, ich meine, nicht egal in welchem Alter du bist, natürlich, du brauchst die körperlichen Voraussetzungen, du brauchst Hände und Augen und ein gewisses Maß an Sehkraft und Genauigkeit in den Händen noch. Das ist ja kein Geheimnis, dass man, wenn man mal wirklich deutlich älter wird, dass das alles einmal nachlassen wird. Aber es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Und wie viele Hobbys gibt's, wo wirklich auch für jeden, und zwar nicht nur für den Spitzensportler, der seit Kindern das macht. Nein, es ist für jeden von euch da draußen möglich, ein Top-Maler zu werden. Nur was wollt ihr dafür aufgeben? Und ihr müsst das aufgeben dafür. Man muss was geben, um was zu erhalten. Das ist wie immer im Leben. Und ihr müsst auch mal was geben. Und wenn das wirklich einfach mehrere Tage die Woche ist, wo man wirklich viel malt und vor allem malt, nicht einfach nur, ja, jetzt habe ich das und das gemacht, sondern wo man es wirklich auch einfach wie ein Top-Maler malt. Man bemüht sich, man hört nicht auf, bevor man nicht fertig ist. Und das ist das, glaube ich, woran es scheitert bei sehr, sehr vielen. Und da auch das Thema quasi einen runden Bogen zu geben, das ist das, was bei sehr, sehr vielen Leuten scheitert. Dass es eben nicht dass es ohne etwas zu opfern meiner Meinung nach nicht möglich ist, an die Spitze zu kommen. Und viele Leute, und ich kenne das auch von damals noch, wo ich noch in Vereinen war, wie ein Paintball-Verein zum Beispiel, wo ich immer wieder gehört habe, ja, wir müssen ja nur lang genug dranbleiben, dann werden wir mal Medaillen gewinnen. Und mein Ansatz war aber eher, sollten wir nicht mehr trainieren, um Medaillen zu gewinnen? Und sie wollten aber eben nichts aufgeben. Sie wollten halt nicht noch mehrere Tage trainieren. Sie wollten das halt einfach so machen, wie sie das wollten. Das ist auch okay. Ich bin halt dann ausgestiegen. Es war mir halt dann nicht, dass die Zeit war es mir nicht wert. Und da ist halt auch dann die Frage halt, das ist eben auch das Ding bei mir, ich setze mich gar nicht hin, um mal was für mich. Also mit dem Gedanken, dass es ein Top-Produkt werden soll. Sondern ich setze mich erst dann hin, wenn ich weiß, ich habe die Zeit, die ich opfern kann, dass ich das mache. Und die habe ich momentan nicht. Und das ist der Riesenpunkt, das ist dieser Riesenpunkt, den sich jeder bewusst sein muss. Um ein Top-Maler zu werden, muss man bis zu einem gewissen Maßen leiden können. Und ich habe mit Sergio Calvo Rubio nach seinem Crystal Brush Gewinn 2017, wo er mit dem Space Wolf gewonnen hat, habe ich direkt nach seiner Preisverleihung mit ihm geredet. Honest Statement, wie lange hast du an der Figur gemalt? Und seine Antwort waren 2 Monate jeden Tag. 2 Monate jeden Tag.
Das muss man durchdrucken.
Das ist das Maß an Dedication, die du brauchst, um ein Top-Maler zu werden. Und vor allem, er ist ja schon ein Top-Maler. Und malt ja immer noch 2 Monate an dieser schon groß, es war eine 75mm Figur. Beziehungsweise ein Mini-Diorama. Und das ist die Dedication, die du brauchst, um wirklich ein Top-Maler zu werden. Du kannst natürlich sagen, du nimmst dir einen kleineren Kosmos, willst quasi unter den guten Malern ein Top-Maler werden. Das ist natürlich auch möglich, aber auch da wirst du wirst etwas opfern müssen und das ist deine Zeit. Und das ist, glaube ich, wirklich ein passendes Abschlussstatement für, wie werde ich ein Top-Maler, bevor ich zu meinen Hardware-Empfehlungen komme, was man quasi braucht. Und ja, weiß nicht, ob du noch was dazu fügen willst, aber meiner Meinung nach ist das, was es braucht, um top zu werden, und das ist ein gewisses Maß an Suffocation, wenn das richtige Wort ist.
Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Da bin ich natürlich bei dir. Wie gesagt, ich glaube, das vielleicht auch nochmal zusammenfassend, das ist halt echt eine bewusste Entscheidung. wenn du sagst, du willst in der Liga mitspielen. Das ist jetzt nichts. Das ist halt jetzt nichts, was halt so kommt und über dich und die Muse küsst etc., sondern das ist halt harte Arbeit und man kann sich ja dann immer wieder entscheiden dafür oder nicht. Weil, wie gesagt, man muss ja jetzt nicht jede Mini-High-Level anmalen, aber wenn man dorthin will, sollte man es relativ oft probieren.
Ja, das sehe ich genauso. Also, das ist halt echt kein, wie soll ich sagen, es ist eine aktive, trefft's bitte, Herr Zuhörer, Herr oder Frau Zuhörer, wenn ihr ein Top-Maler, Malerin sein wollt, dann trefft's die Entscheidung aktiv. Mhm. Ihr könnt ein guter Maler sein, ihr könnt coole Figuren machen, ihr könnt all day geile Figuren malen. Aber Thema dieser Folge ist Top-Maler und wenn ihr Top-Maler sein wollt, dann trefft's die Entscheidung bitte aktiv. Trefft die Entscheidung aktiv und sagt, ich möchte das, ich weiß, was es braucht, das wisst ihr jetzt, dank uns. Und ja,
Bildungsauftrag erfüllt,
check. Genau, und ich möchte das und ich entscheide mich aktiv dafür. Es ist im Endeffekt wie, wenn man sich einen Hund anschafft. Bitte keinen Hund anschaffen, weil es lieb ist. Schafft euch einen Hund bitte an, weil ihr es wollt. Genau. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich würde einfach mal sagen, wir haben da, glaube ich, alles abgedeckt. Ich glaube tatsächlich, dass es sich runterbricht auf das, man muss es mehr wollen und auch natürlich den Aspekt des Hürdenlaufs und der Aspekt des Ausbilden lassen. Und ich sehe es tatsächlich bei den Leuten, die sich in meinen Workshops aktiv schon vorher entschieden haben. Sie möchten wirklich sich herausstechen. Da sehe ich auch, dass es einfach ein ganz anderes Mindsetting ist. Die werden nicht sich zurücklehnen in der Hälfte vom Workshop und sagen, ja, das passt jetzt schon. Nein, die sind die, was eine halbe Stunde früher schon drinnen sitzen und noch ein bisschen an der Figur vom Vortag malen. Genau das sind nämlich die, was diesen extra Step gehen. Diesen kleinen extra Schritt. Vielleicht noch eine Stunde länger. Das ist das, was es ausmacht. Ist es einfach so. Gut, Philipp. Ja. Noch ein paar abschließende Worte.
Ja, tu das.
Bevor wir für immer in den Sonnenuntergang reiten.
Oh ja. Yeah.
Und zwar, wenn es ums Equipment geht, ich möchte kurz noch was Equipment von einem Top-Maler sagen. Und das ist mir auch ein bisschen ein Anliegen. Ich habe gesehen, Top-Maler, die mit einem Monster-Equipment daherkommen, gerne sind das spanische Maler, die einfach ein sehr, sehr starkes Equipment haben, weil sie auch einen guten Bezug dazu haben in ihrem Land. Ich habe aber genauso auch Maler gesehen, die gekommen sind mit einem kleinen Plastikbeutel und einer CD und ein paar Pinseln, die haben sie ausgeleert am Tisch und los ging das Ganze. Keine Nasspalette, keine Airbrush, alles nicht notwendig. Platin Award auf diversen Veranstaltungen. Leute, fixiert euch nicht auf dem, was ihr gerne hättet, weil ihr Shortcuts gehen wolltet, schaut's lieber, was liegt euch. Könnt ihr die Basics? Könntet ihr mit dem Pinsel umgehen? Ich sag's ganz ehrlich, ich kann ein perfektes Blending auch ohne Airbrush. Verwende ich ab und zu Airbrush? Ja, sicher. Verwende ich Airbrush für manche Sachen, weil es dann vielleicht um ein Eckerl cooler wird, weil ich Sachen machen kann, die ich vielleicht mit einem Pinsel nicht machen kann? Auch ja. Aber auch das trifft das aktiv die Entscheidung. Und nicht passiv, weil ihr es braucht, sondern aktiv, weil ihr es wollt. Und wenn ihr es wollt, seid euch im Klaren, dass da vielleicht auch ein Rattenschwanz hinterhergezogen werden kann. Und zwar der, dass es dann, wenn ihr das Ganze nicht zu 100% durchdenkt, zu 100% diese Techniken auch schon verinnerlicht habt, dass ihr auch da dann mal anstehen könntet. Weil ich werde auch niemanden in einem Beginner-Workshop eine Airbrush-Pistole in die Hand drücken und sagen, ja, also wenn du die Haut jetzt einfach mit einer Schicht machst, zwei Highlights drüber klatscht, von unten mit einer Lila reinblast, ja, dann schaut ziemlich geil aus, die Haut. Der sitzt zu Hause, denkt sich, fuck. Das war's. Ich habe hier keine Airbrush. Und wenn ich eine Airbrush habe, was ist, wenn die Figur auf einmal grün ist? Was ist, wenn die Figur auf einmal nicht mehr mit Airbrush möglich ist? Was ist, wenn die Airbrush gerade zickt? Damn, dann kann ich anscheinend nicht malen. Limitiert euch selbst nicht. Kauft euch Tools, die ihr gerne habt. Kauft euch Tools, weil ihr aktiv diese Tools haben wollt. Und kauft euch aber bitte nicht die Tools, weil irgendwer euch sagt, ohne dem könnt ihr es nicht. Das ist Bullshit. Airbrush gibt's effektiv seit 10 Jahren sehr stark im Hobby, seit 15 Jahren gibt es das vereinzelt im Hobby. Und wie gesagt, wir reden hier wieder nur von dem Topic heute, wenn ich Top-Maler werden will. Airbrush ist ein super Tool in sehr vielen Bereichen. Genau. Ja, das war mir noch wichtig zu sagen, dass man wirklich sagt, okay, ich entscheide mich aktiv für jede einzelne Entscheidung. Ihr seid in dem Fall, wenn ihr Top-Maler sein wollt, dann seid ihr da die Alphas. Ihr seid die Leute, die den Ton angeben. Nicht nur in der Szene, dann vielleicht irgendwann. Nein, ihr seid auch die Leute, was bei euch an der Figur den Ton angibt. Lasst euch nicht von irgendwem euren Ton wegnehmen. Lasst euch nicht von irgendwem diese Dominanz wegnehmen, die ihr braucht, um die Hürden zu springen. Es wird euch keiner über Hürden drüber tragen. Und schon, es kann euch vielleicht irgendwer mal die Hürde ein bisschen runtersetzen. Aber habt immer bitte auch im Hinterkopf, dass durch eine Runtersetzung einer Hürde vielleicht eine andere noch größer wird. Gut, Philipp, mehr würde ich nicht geben zu dem Thema. Ich bin sehr zufrieden mit dem Thema und ich hätte auch eine Abschlussfrage, die ich dir gemopst habe, die auch gleich das Thema sein könnte für unsere nächste Samstagfolge. Dum, dum, dum.
Mhm.
Dann trinke ich gleich noch meinen letzten Schluck Kaffee aus. So, und zwar ein super, super spannendes Thema und wahrscheinlich eher ein präventives Thema, weil wir das nicht wollen. Und zwar, die Frage war, warum hört man auf mit dem Hobby? Und hier auch wieder, wir betonen sehr, sehr gerne, wir sind jetzt kein reiner Tabletop-Podcast, wir sind auch ein Podcast für andere Hobbys, für andere tischbezogene Hobbys, sage ich jetzt einfach mal. Und da auch wirklich eine Frage, was bringt euch dazu, das Hobby, sei es Tabletop, Boardgame, Malen, was auch immer, was bringt euch dazu, das Hobby zu quitten? Und hätte man das auch vielleicht verhindern können? Das sind so die Fragen, die wir uns gestellt haben, beziehungsweise der Philipp sich gestellt hat, die ich auch sehr interessant finde, weil ich ja selber auch schon mal aufgehört habe für eine längere Zeit. Auch der Philipp hat schon mal aufgehört für eine längere Zeit.
Ja, ja. Und irgendwie kommt mir vor, dass das passiert gar nicht so selten. Also irgendwie hat schon jeder irgendwie so Hobbypausen. Also wie gesagt, auch allgemein bezogen, aber auch gerade beim Tivoli oder Spiele-Hobby irgendwie überhaupt sehr.
Ja, also ich habe da auch ein kleines, bei dir hatte ich auch eine kleine, wie soll ich sagen, einen Gedankenblitz, woran das vielleicht gelegen hat.
Ja.
Ich glaube, das bringt's war
natürlich
der Grund.
Auf den Punkt. Ja,
das war vielleicht die Uhrschüsse, in denen du sein musstest.
Ja, natürlich. Ich habe ja keine Zeit zum Top-Maler zu werden, weil ich ja ständig befragt werde. Aber das muss geändert werden, in diesen Uhrausschüssen. Ich werd das dem Bundeskanzler sagen.
Sehr gut. Das ist denn Recht als österreichischer Bürger. Leute, ja. Warum hört ihr auf zum Tabletoppen? Warum hört ihr auf zum Brettspielen? Warum hört ihr auf mit eurem Hobby? Sagt es uns auf Discord, Instagram, E-Mail, bei mir coffee.com/nebentop, wenn ihr uns unterstützen wollt. Leute, vielen Dank für so viele Zuhörer. Wir würden das Ganze nicht machen und schon gar nicht zu erfolgen, wenn ihr uns nicht so gut hören würdet. Ja, wir wissen, ab und zu treffen die Themen nicht ganz euren Geschmack. Dafür treffen unsere tollen Körper vielleicht euren Geschmack. Und nur deswegen schaltet sie ein bei einem Audio-Podcast. Leute, völlig unironisch, danke fürs Einschalten. Philipp, hast du noch ein paar Worte?
Na, heute wurde alles gesagt. Wir sind on time. Ja. Wir haben geliefert. Wir sind einfach die Geilsten.
Wir sind die Geilsten, ihr auch. Aber nur, solange ihr Nebensache Tabletop hört und das jeden Samstag für euch auf den Ohrwascheln, wie man so schön in Wien sagt. Nächsten Mittwoch gibt es wieder eine Kaffeehaus-Session. Ich höre es schon. Philipp, hörst du das Kaffeehaus?
Ja, da ist schon was.
Im Hintergrund höre ich das Kaffeehaus schon, weil uns zieht es jeden Mittwoch ins Kaffeehaus für euch Wohlfühl-Lounge vom Allerfeinsten, wo wir private Anekdoten rausballern. Nächsten Mittwoch ein kleiner Spoiler, vielleicht schreibt unser Schriftführer jetzt im Hintergrund mit. Kleiner Spoiler, Markus steigt wieder ins Rollenspiel ein. Wird er ein Dungeon Master oder ein devoter Mitspieler? Ihr werdet es erfahren nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, Nebensache Tabletop, schaltet ein. Bis dahin, ciao mit au, tschüss mit ü, vielen Dank fürs Zuhören und Leute, ich hoffe, wir hören uns wieder. Euer Brownie und auch der Philipp.
Mhm.
Ist er noch da? Er ist noch da. Ja, ich spiele ja, jetzt einfach mal unser. Bist du noch da? Ja gut, dann würde ich sagen,
ja, natürlich.
Leute, genießt das Restwochenende und nicht so viel grapschen. Es ist sehr warm draußen. Eher mehr kneifen und schleudern. Wir hören uns. Adios.
Adios.